Deutschlandfunk Interview.
Die Corona-Pandemie hat eine Menge Facetten, nicht nur medizinische, virologische, psychologische, sondern auch volkswirtschaftliche. Es geht in dieser Pandemie auch ums Geld. Und eine Zahl, die vielen Menschen schon seit Wochen Kopfzerbrechen bereitet, wurde da gestern noch einmal aktualisiert. Die Inflationsrate, die Teuerungsrate in Deutschland, sie liegt inzwischen bei 5,2%. Das ist der höchste Stand seit 30 Jahren. Und tatsächlich ist diese Preissteigerung kein abstrakter Wert. Sie ist zu spüren, zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt, aber auch beim Blick auf die Stromrechnung, die ja in diesen Tagen in Millionen von Briefkästen überall in Deutschland liegt. Da stellen sich heute Morgen einige Fragen. Die kann ich besprechen mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Schönen guten Morgen, Herr Hüter.
Guten Morgen, Herr Armbrüster.
Herr Hüter, steigende Inflationsraten kriegen wir inzwischen jeden Monat gemeldet. Es geht immer weiter nach oben. Werden Sie da auch langsam unruhig?
Naja, nicht so wirklich, wenn ich mir die Detaildaten anschaue. Das, was das Statistische Bundesamt gestern veröffentlicht hat, mit 5,2 gegenüber dem Vorjahres-November und minus 0,2 gegenüber dem Oktober dieses Jahres, das zeigt ja schon eine leichte Moderierung, zeigt ja auch, wo die Treiber liegen. Energie ist mit 22% gegenüber Vorjahr angestiegen, Nahrungsmittel mit 4,5%. Das heißt, wir haben hier wirklich ganz spezifische Treiber. Und das sehen wir im Übrigen auch, wenn wir uns in die Importpreise anschauen. Da sieht es nun wirklich ganz heftig aus. Die Importpreise sind im Oktober, da haben wir noch keine Novemberzahlen, mit fast 22% angestiegen und 141% waren die Energieeinfuhren der Zuwachs. Das heißt, wir haben sehr spezifische Gründe. Das haben wir auch an den Tankstellen gemerkt. Wir merken auch im Augenblick, dass es sich stabilisiert. Wir haben darüber hinaus die Gründe, die vor einem Jahr angelegt wurden mit der Mehrwertsteuersenkung, aus damals ja guten Überlegungen, nämlich der Konjunktur, der Nachfrage eine Stütze zu geben. Sorge würde ich mir jetzt wirklich machen, wenn sich das umsetzt in eine Preislohn-Preisspirale und die Notenbank darauf mit Zinserhöhungen reagieren müsste, denn wir haben insgesamt, das sehen wir ja auch, Sie hatten die Pandemie erwähnt, noch eine sehr labile Situation.
Das heißt, wie viele Monate meinen Sie, kann das weitergehen, ohne dass Sie sich Sorgen machen?
Entscheidend wird jetzt der Gang ins neue Jahr. Wenn wir dann das Auslaufen dieser sogenannten Basiseffekte haben, also was im zweiten Halbjahr 2020 wirkte durch die Mehrwertsteuersenkung, was aber da auch wirksam war bei vielen anderen Preisen. Ich meine, dass wir so starke Energiepreissteigerung haben, hat Treibeffekte in diesem Jahr, aber auch Basiseffekte im letzten Jahr. Denn man darf daran erinnern, wir hatten Phasen während der Pandemie, da haben wir negative Preise für Öl gehabt. Also auch das sind immer noch diese Nachrückeleffekte aus der Pandemie. Aber wir müssen jetzt sehr genau schauen. Wir hatten ja gestern einen Tarifabschluss in der Bundesrepublik für den öffentlichen Dienst mit 2,8%, der für sich genommen dann keine Sorge auslöst, weil er auf den mittleren Trend schaut und sich nicht von den kurzfristigen Inflationszahlen hat prägen lassen.
Das sind jetzt die Erklärungen eines Volkswirts, eines Manns, der sich mit Zahlen jeden Tag beschäftigt. Was sagen Sie denn den Menschen, die jeden Tag im Supermarkt stehen und sich wundern darüber, dass dort alles immer teurer wird, die sich langsam fragen, wie lange sie die höheren Preise noch bezahlen müssen, wie lange sie das noch mitmachen müssen? Supermarkt nur ein Beispiel, viel drastischer natürlich bei den Strom- oder Gasrechnungen. Da sind die Zuschläge ja deutlich über 5%.
Ja. Naja, es gibt zwei Hinweise. Ich meine, natürlich ist das alles jetzt nicht schön und wir merken auch, wenn solche Eruptionen in der Welt stattfinden, wie eine Pandemie, die ökonomische Konsequenzen dann auch hat, dass das dann auch natürlich mal rauf und runter geht. Es ist zum einen daran zu erinnern, dass wir Jahre hinter uns hatten, wo wir nahezu keine Preissteigerungen erlebt haben. Auch das war sehr ungewöhnlich und das ist ja auch mitzudenken. Da gab es einfach die Situation, dass jede Lohnsteigerung eine Reallohnsteigerung war. Jetzt haben wir mal eine kurze Phase, das ist ja bisher wirklich eine überschaubare Phase eines guten halben Jahres, wo das sehr viel anders ist. Und nach vorne hin muss man auch sagen, wir werden uns daran zu gewöhnen haben, dass Energierohstoffe, dass fossile Rohstoffe ja teurer werden. Denn der CO2-Preis, auch das ist ja ein Erklärungsbeitrag in diesem Jahr. Im 1. Januar wurden wirksam die zwei neuen Preise für Mobilität und Wohnen mit oder Gebäude mit 25 Euro je Tonne CO2. Ist ja etwas, was wir politisch einsteuern wollen, damit der CO2-Verbrauch runtergeht. Daran werden wir uns halten müssen. Das heißt, die Antwort ist eigentlich, wie es auch im Koalitionsvertrag angedacht ist, kann man etwas machen über eine Kompensation der Haushalte mit geringem Einkommen, das Stichwort Klimageld, passt hier die Pendlerpauschale, um einen Ausgleich zu schaffen, gezielt Ausgleichsmaßnahmen für Haushalte mit geringem Einkommen machen müssen.
Das heißt, würden Sie sich da zum Beispiel einer Forderung wie der von Dietmar Bartsch von der Linkspartei anschließen, der jetzt staatliche Unterstützung für Haushalte fordert, zum Beispiel Entlastungen beim Heizen, beim Strom und beim Tanken?
Also es ist ja auf der einen Seite vorgesehen, dass die EEG-Umlage abgeschafft wird. Das heißt, die Haushalte werden mit 17 Milliarden dann entlastet. Es kommt eine Senkung der Stromsteuer hinzu, so im Koalitionsvertrag. Man muss jetzt sehr genau schauen, wo dann die Preiseffekte weiter wirken. Und dann ist man in der Tat aber sehr zielgenau bei der Frage, was kann man tun? Stichwort, ist das Klimageld oder ist es nicht im Wohngeld beispielsweise besser berücksichtigbar, wo wir schon ein Instrument haben, wo wir nichts Neues finden müssen, wo wir aber dann durch eine stärkere Berücksichtigung dieser Preisentwicklung den Haushalten mit geringeren Einkommen einen entsprechenden Ausgleich schaffen. Ansonsten werden wir sicherlich Unruhen oder Unruhegefühl bekommen und das kann nicht gut gehen. Wir müssen ja diese Transformation organisieren. Also insofern ist diese Inflationserfahrung auch ein bisschen ein Test darauf, wie wir mit diesen Preiserhöhungen, die wir bei den fossilen Rohstoffen brauchen, auch umzugehen haben. Und das ist völlig richtig, da muss man viel genau antworten.
Interessant ist ja in dieser ganzen Geschichte die Rolle der EZB. Da sagen jetzt viele, schon jetzt, die EZB muss aufpassen. Sie haben das Stichwort auch genannt. Möglicherweise gibt es irgendwann einen Punkt, wo die EZB irgendwie aktiv werden müsste mit ihrer Zinspolitik. Aber das Problem ist ja, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen so weit gesenkt hat, damit die Wirtschaft überhaupt ans Laufen gerät. Hat sich die Europäische Zentralbank hier in den vergangenen Jahren in eine Sackgasse manövriert?
Nein, sie musste reagieren. Sie hat vielleicht zu lange mit unkonventionellen Maßnahmen reagiert. Sie musste aber auch in der Pandemie, ich darf daran erinnern, im März, April 2020 reagieren, um die Märkte mit zu beruhigen. Auch wir wollten ja von da nicht eine zusätzliche Unruhe haben. Aber richtig ist, die Zentralbank muss sich jetzt sehr genau überlegen, wie sie einen Stabilisierungskurs einfädelt. Insbesondere aber nicht über Zinsmaßnahmen, sondern über das Vorgelagerte, nämlich die offenen Marktgeschäfte, die unkonventionellen Maßnahmen, die sie tätigt, wo sie ja immer noch in Märkten interveniert. Die amerikanische Notenbank ist vorangegangen, hat die Zinswende eingeläutet über diese Schrittfolge. Das ist jetzt nicht bei uns das Thema. Ich glaube auch nicht, dass man nervös werden muss. Aber in dem Maße, in dem sich insgesamt in der Eurozone ein Preisdruck dann über auch Lohnentscheidungen aufbaut, muss sie das tun. Das ist aber bisher nicht absehbar. Ich darf daran erinnern, in der Eurozone ist die Entwicklung insgesamt moderater als in Deutschland. Das hat auch zu tun mit den Basiseffekten, die es nur bei uns gab. Und die Notenbank muss die Eurozone insgesamt in den Blick nehmen. Aber richtig ist, sie muss auch mal deutlich machen, wann sie wieder zum Kurs der Normalität zurückkehrt. Und insofern ist das Wording der letzten Tage da hilfreich.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Herr Hüter, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.